Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Heute mit Felix Krause und einem besonders bibliophilen Gast. Ich habe Lothar Müller getroffen. Er ist promovierter Germanist, war jahrelang Feuilleton-Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen und der Süddeutschen Zeitung und wurde für seine Literaturkritik mehrfach ausgezeichnet. Ein Gespräch über Trends in der Literatur, Corona als Digitalisierungsschub und den Bremer Literaturpreis, dessen Jury er vorsitzt. Ja, es ist kalt, aber es ist recht freundlich. Ich sitze hier gerade auf der Terrasse vom Café am Neuen See im Berliner Tiergarten und bei mir ist Lothar Müller. Hallo.
Ich grüße Sie. Hallo, Herr Krause.
Ja, Sie hatten mir vorab, als wir Mailkontakt hatten, meinten Sie, hier wird noch bewirtet. Jetzt ist das leider nicht mehr so und wir können hier keinen Kaffee trinken. Ist nun die letzte Bastion der deutschen Gastronomie auch noch gefallen?
Ja, die letzte waren die hier, glaube ich, gar nicht. Aber wenn überhaupt, dann bekam man ja irgendwas ausgeschenkt und konnte es halt selber irgendwie mitnehmen. Das ist jetzt tatsächlich seit längerer Zeit nicht mehr so. Neulich war es auf der Website noch anders angekündigt, aber es ist jetzt eigentlich überall wie hier. Und es gibt so einige Cafés, aus denen kann man Kuchen rausholen, aber nicht sich hinsetzen und ihn dort verzehren.
Ja, schade, 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 aber nichts zu machen. Ich bin zu Ihnen hier nach Berlin gefahren, in die Bundeshauptstadt, in eine ja sehr bewegte und bewegende, geschichtsträchtige Stadt und in eine Stadt, der sich ja schon immer Kreativköpfe, Intellektuelle, Freigeister und eben auch sehr viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller ja zugehörig oder angezogen fühlten und fühlen. Woran liegt das? Oder ist das eher ein Klischee, das überhaupt nicht mehr stimmt?
Ja, es stimmt halt und es stimmt dann auch wieder nicht. Also stimmt, dass hier eine Konzentration von Autoren gerade auch nach 1989-90 zustande gekommen ist. Auf der anderen Seite war Deutschland immer und auch die sogenannte Berliner Republik ist es geblieben, ein föderales Land, nicht nur im politischen Sinn, sondern auch kulturell föderal. Also Sie finden ja große Verlage natürlich auch in München, in Frankfurt und anderswo in Hamburg und auch in kleinen Orten übrigens. Und also diese Vielfalt und polyzentrische Struktur dieser deutschen Literaturlandschaft, die muss man immer ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man sozusagen von Berlin sozusagen als Hauptstadt der Literatur spricht, die es unangefochten nie gewesen ist. Also in der Weimarer Republik gab es eine riesige Anti-Berlin-Propaganda geradezu, gegen die sich dann auch Berliner Autoren zur Wehr gesetzt haben. Also dass sich das hier alles so konzentriert, der Vergleichspunkt wäre ja Paris. Also das kann man nicht wirklich vergleichen. Also wir haben hier nicht sowas wie ein richtig direktes Äquivalent zu einer Rive-Gauche-Kultur oder so. Das hat es hier, glaube ich, so nie gegeben. Aber es ist tatsächlich eine Stadt mit vielen, vielen Schriftstellern, die daraus hervorgegangen sind. Es ist ja auch eine Stadt mit sehr, sehr vielen Zugewanderten.
Ja, absolut. Sie haben jetzt gerade schon von den Einschränkungen der Veranstaltungs- und auch der Literaturbranche durch die Corona-Pandemie gesprochen. Wie sehr leidet denn die gesamte Branche unter der Krise und auch der Literaturbetrieb? Und haben Sie schon ja so richtig kreative, innovative, neue, grundsätzlich neue Projekte oder Konzepte kennengelernt? Vielleicht nicht nur jetzt im Hinblick auf Veranstaltungen, sondern auch auf ja neue Ausdrucksformen.
Naja, das ist, glaube ich, ein ziemlich kompliziertes Problem. Ich habe da noch nicht fertig drüber nachgedacht. Also mir ist nur aufgefallen, dass vielleicht doch in diesem ersten Lockdown im Frühjahr es sowas gab wie so einen digitalen Adventismus. Also so eine Vorstellung, da entstehen jetzt Formate, die wollen und müssen wir eigentlich dann verstetigen. Das ist sozusagen ein Vorgriff auf das, was ohnehin kommt, gewissermaßen ein Entwicklungsschub. Also Corona als sozusagen der große Digitalisierungsschub. Das ist ja in anderen Bereichen auch sicher richtig. Und trotzdem kann man sich fragen, also wie verhalten sich sozusagen die Surrogatformate zu den Formaten physischer Anwesenheit? Es gibt ja Regionen sozusagen des sozialen Lebens, die sozusagen hochgradig durch Anwesenheit geprägt sind und wo schlecht Surrogate möglich sind. Also das gilt zum Beispiel für Beerdigungen, Hochzeiten, für große Teile dessen, was man früher das bürgerliche Leben genannt hätte. Und da hat die Literatur eben diese Zwitterrolle. Sie hat eigentlich schon seit langem, also hat sie sozusagen an die Seite des Autors, der im einsamen Kämmerchen sein Buch schreibt, sowas wie ein Veranstaltungswesen um sich herum. gelegt. Und man könnte sagen, sie hat medientechnisch gesehen, hat sie eines der ältesten Medien, das es gibt, nämlich die Stimme, mit dem Buch kombiniert. Und hat also das ganze Auftrittswesen, also von den Messen, die ja längst nicht mehr einfach nur Verkaufsmessen und Lizenzhandel sind, sondern große Bühnen der Gegenwartsliteratur, ob jetzt in Leipzig oder Frankfurt, von den vielen Literaturhäusern, von den Festivals, die Land auf, Land ab in den Regionen sind und gar nicht nur in den großen Städten, sondern oft auch auf dem Land und in kleinen Orten und sozusagen abgelegen. Aber auch da gibt es ja ein Riesenpublikum. Da reisen die Leute hin, nach Bad Driburg oder wo auch immer hin. Und das alles, das ist ja inzwischen sehr, sehr großer Teil dessen, was man literarisches Leben nennen könnte. Und da, finde ich, sind die Einschränkungen schon sehr, sehr eklatant. Und wenn man von seinen Büchern zum Beispiel durch die Verkaufszahlen eben nicht so gut leben kann, dann ist das ja eigentlich die Reproduktionsquelle für Gegenwartsautoren gewesen, also die Auftritte im öffentlichen Raum.
Ja, kommen wir ein bisschen auf Ihren Werdegang zu sprechen. Wussten Sie denn schon früh, wo Sie hin wollten, oder sind Sie immer schon ein Ausprobierer gewesen?
Naja, das war bei mir so. Ich bin so Mitte der 50er Jahre geboren. Und ich glaube, in unserem Haushalt wurde ein Fernseher angeschafft, da war ich 12 oder 13. Und da war die Literatur relativ unangefochten. Also das heißt, das waren dann noch so Bücher, weiß ich nicht, Weißer Mann auf heißen Faden, Sammy geht auf große Fahrt, aber auch sowas wie Moby Dick in Jugendausgaben. Und die Jugendausgaben, die nehmen irgendwie den Büchern was weg, also bei Moby Dick diese ganzen gelehrten Exkurse. Aber ehrlich gesagt, kommt man auch so da ganz gut rein. Und also dieses sozusagen Lesen so habituell, also dass man sich das sozusagen angewöhnt als Teil des Lebens, das habe ich, glaube ich, seitdem einfach nicht mehr verloren. Und dann Beruf daraus zu machen, ist auch nicht ganz abwegig. Und ich habe zunächst eine Lehrerausbildung gemacht. Und ich habe auch zweites Staatsexamen gemacht. Das heißt, ich habe auch ein Referendariat hier in Berlin gemacht und dabei festgestellt, dass das auf Dauer für mich nicht der richtige Arbeitsplatz wäre. Und danach bin ich dann nochmal zurück in die Universität gegangen und habe eine Dissertation geschrieben und gleichzeitig begonnen, journalistisch zu arbeiten. Journalismus heißt, es werden Dinge auf die Tagesordnung gesetzt, einfach weil sie aktuell sind. So wie jetzt, sagen wir mal, eine Diskussion über Monika Maron. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt nicht meine Lieblingsautorin, also lese ich die nicht. Das geht irgendwie nicht.
Sprechen wir über Ihr persönliches Leseverhalten. Würden Sie sagen, Sie haben ein Lieblingsbuch oder mehrere Lieblingsbücher?
Es gibt Autoren, auf die ich immer wieder zurückgekommen bin. Also einer, der mich länger schon begleitet, ist Marcel Proust. Da bin ich auch nicht der Einzige. Aber da finde ich eigentlich vieles drin, wo ich sagen würde, da ist irgendwie so eine Weltsicht eingefangen, die man anderswo so nicht findet. Ja, und in der Gegenwartsliteratur ist es auch so, dass mich da oft Autoren und Autorinnen interessieren, die, soll ich das sagen, irgendwie auch wandern, sagen wir mal, zwischen Essay, Lyrik, Erzählung, so wie jetzt Marion Poschmann, die gerade den Bremer Literaturpreis erhalten hat, das wäre so eine Autorin, also die Gedichtbände schreibt, also Nimbus ist das Buch, für das sie in Bremen ausgezeichnet worden ist, die aber auch Romane schreibt und auch Essays, sich über sich selber vergewissert. Und das sind Autoren, die ich in gewisser Weise sozusagen begleite. Also da sehe ich, wie das so nach und nach wächst, auch so ein Werk.
Ja, Sie hatten es jetzt gerade schon erwähnt. Der Bremer Literaturpreis 2021 geht an Marion Poschmann für ihren Gedichtband Nimbus. Und der Förderpreis, am Rande erwähnt, für Jana Volkmann und ihren Roman Auwald. Ja, der Hauptpreis an Lyrik. Das ist jetzt ja nicht so besonders massentauglich oder mainstreamig, aber trotzdem gehen ja in der letzten Zeit doch einige Preise an die Gattung. Wie können Sie das erklären?
Naja, die Lyrik war ja mal die Königsdisziplin der Literatur. Und das kann schon sein, dass die Auflagen da weniger hoch sind als, sagen wir mal, bei einem wirklichen Romanbestseller. Ich finde es aber sehr, sehr gut, dass der Bremer Literaturpreis zu den Preisen gehört, die sich nicht auf irgendein Genre oder eine Gattung festlegen. Also das ist ja das ist der Hauptunterschied zum Deutschen Buchpreis. Also der Deutsche Buchpreis, den der Börsenverein auf der Frankfurter Buchmesse vergibt, da muss man halt einen Roman geschrieben haben. Ne?
Der ja auch immer wieder in der Kritik steht, irgendwie nur den Verkauf ankurbeln zu wollen.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob das so stimmt, weil da auch immer mal wieder Bücher ausgezeichnet worden sind, bei denen der Buchhandel die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Und das wird auch, glaube ich, weiterhin der Fall sein. Trotzdem ist es natürlich eine größere Verengung, als wenn man, wie in Bremen sagt, also das kann ein Essay sein, das kann Lyrik sein, das kann ein Erzählungsband sein, das kann ein Roman sein. Das finde ich sehr angenehm. Und es ist auch jetzt nicht ein Ausreißer gewissermaßen, dass Marion Poschmann jetzt mal mit einem Lyrikband Nimbus im Grunde eine Aktualisierung der Tradition des Naturgedichts diesen Preis bekommen hat. Preise, Preisgelder gehören irgendwie ja auch zur Finanzierung von Büchern und Autoren dazu. Und das ist gar nicht dann nur irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit, sondern ich würde sagen, es ist ein Teil von literarischer Normalität, wenn man nicht einengt. Ja? Also es ist sozusagen eher exzentrisch zu sagen, ich zeichne nur Romane aus. Und der Gedanke, der dahinter steht, ist ein Gedanke, der eigentlich bestimmten Verlagsprogrammen ähnelt. Nämlich solchen Verlagen, die sagen, ja, wir fördern nicht das einzelne Buch, sondern wir wollen uns für den Autor und sein Werk einsetzen, also das Werk. Nun ist es in Bremen so, dass es ist ja ein Buch, was da ausgezeichnet wird. Aber es ist selten vorgekommen, dass den Hauptpreis beim Bremer Literaturpreis jemand bekommen hat, bei dem sich überhaupt kein Werk abzeichnet. Also sozusagen so ein Solitär oder so ausgezeichnet wurde als Buch. Das ist eigentlich nie vorgekommen, sondern ist der Echoraum des Werks, der wird mitbedacht, wenn jemand mit dem Preis ausgezeichnet wird. Er ist kein Debütantenpreis, ja. Der Clemens Sett zum Beispiel hat den Preis sehr früh erhalten, weil sich bei dem sehr früh abgezeichnet hat, dass da ein großes Werk entsteht. Und das war auch ein Roman. Ich glaube nicht, dass der damals sehr viel davon verkauft hat, Frequenzen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der so in zigtausend Exemplaren über den Ladentisch ging. Aber es war gut, ihm den Preis zu geben. Also diese Offenheit haben ja viele große Literaturpreise, also der Büchnerpreis vor allem. Also das ist ja nun ein Preis, der sozusagen einfach auch sowas wie ein Werk ratifiziert, nach wie vor. Und es gehört ja zu den Besonderheiten dieses Preises, dass er auch immer die Autoren in die Stadt bringt. Also die Hauptpreisträger, aber auch die Förderpreisträger lesen in Bremen, also immer am Vorabend der Preisverleihung. Aber sie gehen auch zum Beispiel in die Schulen. Also es gibt auch sowas wie eine Anwesenheit der Autoren in der Stadt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es einfach ein Bremer Literaturpreis ist. Und Bremen hat ja sozusagen dieses bürgerschaftliche Engagement, was die Künste angeht, sehr früh schon gehabt, bezogen auf die bildende Kunst. Also die Kunsthalle ist ja sowas wie ein gebautes Monument und ein Erinnerungsort sozusagen für dieses bürgerschaftliche Engagement, aus dem eben eine, wie ich doch finde, so richtig bedeutende Kunstsammlung hervorgegangen ist. Also ich gehe da immer sehr, sehr gern hin. Und da steht an der Seite irgendwie ja dann auch die Literatur. Bremen war in den 70er Jahren auch sehr bekannt fürs Theater, also hat in der ganz großen Öffentlichkeit vielleicht eher so den Ruf nach Kaufmannsstadt. Und sozusagen im ferneren Rückblick eben sozusagen so Hanse geprägt mit Schaffermahlzeit und sowas. Aber es ist eben doch immer auch eine eine Stadt mit sehr viel Kultur gewesen. Also das nahe Worpswede wäre ein Beispiel. Aber die Bremer Kulturgeschichte ließe sich auch mal so schreiben, wie das gerade für Hamburg geschehen ist. Also so eine richtige Kulturgeschichte, nicht einfach nur Stadtgeschichte. Das kann man in Bremen auch sehr gut machen und da würde die Literatur gar keine kleine Rolle spielen. Also die Assoziation müssen nicht immer nur die Bremer Stadtmusikanten sein. Ja? Also die sozusagen als Märchenstoff durchs allgemeine Bewusstsein geistern, sozusagen als Urmodell aller alten WGs, aber die Stadt Bremen hat einfach auch eine Menge Schriftsteller und auch ist sie selber als literarischer Ort in der Literatur gegenwärtig.
Sie sitzen in der Jury für den Bremer Literaturpreis. Wie lief denn in diesem Jahr die Entscheidungsfindung ab? Hatten Sie sich schnell geeinigt?
Na, wir haben in diesem Jahr, anders als in den vorangegangenen, nicht in Bremen getagt, wo wir uns normalerweise in der Stadtbibliothek treffen und auch noch ein Juryabendessen haben, also sowas wie eine Gesamtveranstaltung haben, die sich über 2 Tage in der Regel hinzieht. Also wir treffen uns immer freitags nachmittags und dann nochmal samstags morgens. Das ist gar nicht so eine kurze Zeit, also das sind doch viele Stunden, in denen man sowohl über den Förderpreis wie über den Hauptpreis reden kann. Und da ist die Diskussion in der Regel so, dass man halt tatsächlich jedes einzelne Buch, was vorgeschlagen ist, man kann nicht endlos viel vorschlagen. Also man kann nicht als Einzelner sagen, ich schlage jetzt mal folgende 10 Bücher vor. Sondern es gibt irgendwie so ein Kontingent, man kann nicht mehr als, sagen wir mal, 3 Bücher vorschlagen pro Juror. Aber es sind dann am Ende doch immer über 20, 25 Bücher, die da zusammenkommen. Und Förderpreis und Hauptpreis ungefähr so, vielleicht Hälfte, Hälfte. Und die werden halt da wird dann halt jedes einzelne durchdiskutiert. Die Entscheidungsfindung ist manchmal wie überall ein bisschen schwierig, aber ich habe noch keine Sitzung erlebt, die jetzt im vollkommenen Eklat geendet hätten. Also es sind oft sehr einvernehmliche Entscheidungen dann am Ende getroffen worden.
Da möchte ich noch gerne ein bisschen näher drauf eingehen. Wie muss man sich das denn so ganz konkret vorstellen? Also werden dann da flammende Plädoyers gehalten oder wird da so ganz vorsichtig taktierend irgendwie ausgehandelt, um dann irgendwie ein bestimmtes Werk oder einen bestimmten Autor, eine Autorin nach vorne zu bringen und dann schließlich auszuzeichnen?
Naja, also das hieße, dass man den ganzen Prozess in die Länge zieht. Natürlich sind das Geschmacksurteile, die aber stattfinden sozusagen unter den Bedingungen normaler Literaturkritik. Das heißt, ein Geschmacksurteil kann sich nicht darauf zurückziehen, nur das zu sein. Also man kann nicht einfach sagen, das fand ich aber langweilig. Sondern man muss dann schon begründen, was daran langweilig ist. Warum man das als langweilig empfindet. Und dann wird wahrscheinlich jemand anders sagen, mir ging das ganz anders. Und auch der muss es dann begründen. Also man kann nicht einfach sagen, das ist aber doch so, sondern es geht auch um die Selbstaufklärung der eigenen Geschmacksurteile. Und das lässt sich natürlich nicht immer, in den reinen Konsens auflösen. Dafür gibt es ja Abstimmungen. Das ist aber auch ein ganz normales Verfahren. Und dass die Bücher untereinander immer sozusagen was Unvergleichbares haben, das weiß ja jeder.
Gab es denn, seit Sie in der Jury sind, schon einmal öffentliche Kritik oder Gegenwind aus der Öffentlichkeit an einer Entscheidung? Oder waren Sie schon mal so richtig nervös vor einer Bekanntgabe, weil es kontrovers werden könnte?
Naja, es ist, glaube ich, die Wahrnehmung ist da unterschiedlich. Es gibt sicher in Bremen auch immer Leute, die den Kopf schütteln über diese oder jene Preisentscheidung. Also damit muss jede Jury leben. Das wird wahrscheinlich beim Rabe-Preis in Braunschweig auch nicht anders sein. Also ich wüsste aber jetzt nicht, dass in den letzten Jahren eine Preisträgerentscheidung gefällt worden wäre, wo man dann denkt, oh Gott, das könnte jetzt aber einen Sturm der Entrüstung hervorrufen. Also das war einfach nicht der Fall.
Ja, schauen wir vielleicht ein bisschen in die Geschichte des Bremer Literaturpreises. 1959-60 kam es nämlich zu einem großen Politikum, als der Senat, der damals eben noch den Preis übergeben hat, sich weigerte, Günter Grass für die Blechtrommel auszuzeichnen, wegen dessen obszöner Darstellung von Sexualität. Wie groß war denn der Skandal damals und wie hat sich der Preis dann in der Folge davon erholt? Und hält das bis heute nach?
Also ich kenne das auch nur aus den historischen Darstellungen. Der Skandal reichte deutlich über Bremen hinaus. Er hat auch die Wahrnehmung des Bremer Literaturpreises lange geprägt. Er prägt sie in gewisser Weise bis heute, sonst würden Sie ja jetzt nicht fragen. Also diese Fehlentscheidung, die ja nicht eine der Jury war, sondern die Juryentscheidung wurde vom Senat gewissermaßen kassiert und gekippt, hat dazu geführt, dass der Bremer Literaturpreis dann ganz abgekoppelt wurde von der politischen Vergabestelle, also vom Senat, sondern die Autonomie der Jury danach hergestellt wurde und auch nicht mehr in Frage gestellt wurde seitdem. Und das war die Basis dafür, dass dann eigentlich der Bremer Literaturpreis innerhalb der Preise der Bundesrepublik eher zu den Preisen gehört, die eine gewisse Nähe haben zu den literarischen Strömungen, die geprägt sind auch von Avantgarde-Motiven, von auch komplizierterer Literatur, von reflexiver Literatur und von formbewusster Literatur, wie zum Beispiel jetzt auch Marion Poschmann in diesem Jahr. Und da ging dann eigentlich nochmal eine neue Entwicklungslinie des Bremer Literaturpreises los. Und das ist aber immer sowas wie eine Art Wunde geblieben, die sich auch nie ganz geschlossen hat, weil es halt eine eklatante Fehlentscheidung war.
Wie ist denn heute dieses Spannungsfeld zwischen Politik und Literatur? Gibt es heute politischen Druck auf Autorinnen und Autoren? Ich denke jetzt an das Stichwort Political Correctness.
Ach so, jetzt gibt es ja aktuell, das ist eine. Also ich glaube nicht, dass es in der Bundesrepublik zurzeit Autoren gibt, die nicht frei ihre Meinung sagen können. Das, was sie nicht...
Das meine ich auch gar nicht, sondern trotzdem, dass eben eine kritische Öffentlichkeit besteht, die manche Stimmen vielleicht diskreditiert aufgrund von Aussagen, die tragbar sind oder eben nicht.
Nennen Sie mal ein Beispiel.
Ich dachte da jetzt eben zum Beispiel auch an Monika Maron, die Sie vorhin schon erwähnt hatten, die jetzt von der sich der Fischer Verlag getrennt hat.
Hm. Naja, also auch da würde ich sagen, Monika Maron wird nicht mehr im Fischer Verlag publizieren, aber sie wird publizieren. Also sie hat einen neuen Verlag, das ist Hoffmann und Campe. Und wenn ich das richtig verstanden habe, im Fischer Verlag, was den Unmut des Verlages erregt hat, war, dass sie in dieser Exilreihe der Dresdner Buchhändlerin publiziert hat. Und ob das gleich in eine Trennung hätte überführt werden müssen, weiß ich auch nicht. Aber Autoren sind ja nicht Angestellte des Verlages, denen man sozusagen kündigen kann, sondern man handelt halt die Verträge jeweils neu aus. Und da wäre es vielleicht besser gewesen, man hätte es nochmal mit ihr versucht. Ja, ich weiß auch nicht, wie der künftige Roman, den sie dort hätte publizieren wollen, aussieht. Und das Argument, was man da in Anschlag bringen kann, ist, wenn ein Verlag nur sagt, also die Leute, mit denen du dich da und da triffst, die gefallen mir nicht, und das aber jetzt in dem Manuskript, was es aktuell zu begutachten gibt, sozusagen aus der Verlagssicht keine Probleme zu beanstanden gibt, dann könnte man es natürlich auch publizieren. Da muss also noch irgendwie mehr vorgefallen sein, ich weiß es nicht, was im Einzelnen da war. Nur ist auch das so ein Fall, wo jetzt nicht ein Meinungskorridor, glaube ich, entstanden ist, sondern das ist jetzt ein Verlagswechsel und nicht etwa das Ende der Autorenkarriere von Monika Maron, sondern das wird ja weitere Bücher geben. Und das will ich jetzt erstmal abwarten.
Was würden Sie sonst sagen, wie sehr zurzeit oder jetzt auch in den vergangenen letzten paar Jahren gesellschaftliche Grundsatzdebatten den Literaturbetrieb auch geprägt haben? Da denke ich zum Beispiel an dieses große Erdbeben nach MeToo oder auch nach der Black Lives Matter-Geschichte der vergangenen Zeit. Und wie würden Sie das vielleicht vergleichen zu, ja, vielleicht den Nullerjahren oder den 90er Jahren oder auch noch etwas früher?
Naja, die 90er Jahre, die waren ja geprägt dadurch, dass nach dem Ende der Blockkonfrontation sich einfach auch auf dem deutschen Buchmarkt ganz viel dadurch getan hat, dass die mittel- und osteuropäischen Literaturen stärker in den Mittelpunkt getreten sind. Das heißt, die deutsche Gegenwartsliteratur war immer weniger mit sich allein. Und das war natürlich was sehr Gutes. Gleichzeitig waren die sozusagen Modernisierungsimpulse eher so, dass die gingen auf die Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Modernisierung, auch der Warenwelt zum Beispiel. Und die gesamte Popliteratur hat ja sowas wie einen Kult der Oberfläche auch betrieben und hat sehr viel zum Beispiel mit Zeichen, mit aus der unmittelbaren Warenwelt genommenen Erkennungsmarken gearbeitet. Und das war einfach nochmal eine neue Entdeckung von Gegenwart, könnte man sagen, ja, unter einem anderen Blickwinkel. Und da gab es natürlich sowas wie eine, vielleicht auch so eine gewisse Ermüdung von kritischen Gesten in der Literatur. Also sowas wie ein Ausprobieren von affirmativen Schreibstrategien, sowas. Und jetzt ist es, glaube ich, so, dass etwas viel stärker in den Vordergrund tritt, was meiner Erinnerung nach so stark vielleicht in den 90er Jahren nicht war. Das heißt, es wird auch in der Literatur immer genauer darauf geguckt, was sind wir eigentlich für eine Gesellschaft, wie sind wir als Gesellschaft zusammengesetzt. Und das hat zu tun mit dem politischen Diskurs, der über Rechte geführt wird. Also über das, was man nennen könnte, die immer weitgehendere Inklusion von Individuen in sozusagen Gleichheitsrechte, die sozusagen vom Rechtssystem der Bundesrepublik vorgesehen sind. Und in der Phase sind wir jetzt, glaube ich. Also es wird sehr genau dann darauf geguckt, übrigens ja sogar bis in die Werbung hinein. Also ist das Bild von Deutschland, das etwa die Literatur zeichnet, das die Filme zeichnen, das die Fernsehserien zeichnen, sind die Deutschen, die wir da sehen, eigentlich noch repräsentativ für die Gesellschaft, wie sie real ist. Also das hat sehr viel mit Migration zu tun. Das hat sehr viel zu tun mit dem, was Sie eben erwähnt haben, mit MeToo. Also dass sozusagen die älteren Debatten jetzt nochmal zum Teil wiederkommen und zum Teil verschärft werden, einfach im Einklagen von Positionen, von Rechten, von Quoten. Und das trifft in gewisser Weise auch die Literatur. Also das war noch vor, würde ich mal sagen, 20 Jahren relativ unproblematisch, irgendeine Podiumsdiskussion über literarische Gegenstände ausschließlich mit Männern zu besetzen. Das würde jetzt, glaube ich, kein Veranstalter mehr machen. Also das sind so kleine Zeichen, aber da verändert sich einfach was in der Gesellschaft und die Institutionen vollziehen nach, was sozusagen in der Gesellschaft passiert.
Ja, vielleicht noch eine größere Frage. Wenn man, wie Sie, schon so wirklich seit Jahrzehnten mit Literatur und mit Literaturmenschen zu tun hat, und Sie haben ja auch selbst für die Zeitung viel geschrieben, auch schon einige Sachbücher geschrieben, hat es Sie jemals gereizt, auch fiktionale Texte zu schreiben, vielleicht einen Roman oder so?
Nein. Also ich habe großes Interesse tatsächlich an dem, was ich im weitesten Sinne sozusagen essayistisches Schreiben nennen würde. Also Schreiben über Literatur, Schreiben auch über Orte, über Spurensuchen in Landschaften oder auch in Städten. Und literarische Spurensuchen zu betreiben. Also gerade betreibe ich eine bezogen auf Marcel Proust und seinen Vater. Aber ich bin einfach kein belletristischer Autor. Und also mir fehlt, glaube ich, da einfach diese Art von Produktivität, die man braucht, um nun gerade das zu sein. Also Autor von Romanen oder Gedichten habe ich eigentlich nie sein wollen. Also umgekehrt würde ich aber sagen, dass was mich sagen, verbindet mit den Autoren, ich kenne ja auch Autoren und manche auch ganz gut, Das ist, also das verbindende Element ist natürlich das Interesse an Sprache. Das heißt, ich habe in den Berührungspunkten, die ich sozusagen mit der wissenschaftlichen Welt hatte, gemerkt, also da gibt es natürlich sozusagen Regionen des Sprechens über Literatur, die sozusagen hochterminologisch sind, die einfach wissenschaftlich im engsten Sinn sind. Und das ist schwierig, wenn man zum Beispiel diese Sprache versuchen wollen würde, in den Journalismus zu holen. Also der Journalismus braucht sowas wie ein Sprachgemisch. Also er kann diese Erkenntnisse, die es zum Beispiel aus den Philologien gibt, die kann er in sich aufnehmen, aber kann sie nicht in deren Sprache in sich aufnehmen. Und dieses sprachliche Interesse, das ist das, was mich sozusagen mit dem Schreiben von Autoren verbindet. Also ich bemühe mich daran, in Texten an der Sprache zu arbeiten. Und das verbindet mich sozusagen mit den Autoren, über die ich schreibe. Aber ich bin nicht selber im engeren Sinne literarischer Autor. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Übersetzern. Ja? Auch der Übersetzer ist kein Romancier. Aber natürlich ist er ein Arbeiter im sozusagen Bergwerk der Sprache. Und das heißt, wir sind gewohnt, Autorenschaft sozusagen vom Fiktiven oder vom Literarischen im engeren Sinne her zu denken. Faktisch ist das ein sehr weites Feld. Ja. Und in dem Sinn würde ich mich dann zu den Autoren zählen, nur eben mit einer anderen Orientierung als jemand, der Romane, Gedichte oder Theaterstücke schreibt.
Ja. Es ist jetzt nur sogar noch ein bisschen kälter geworden. Kaffee gibt es hier leider immer noch keinen. Deshalb würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Krause.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.